Ihr Lieben, in unseren Dörfern wird heute und am kommenden Sonntag der Toten gedacht. Das sind Tage voller Erinnerungen und Trauer. Vor allem die, die im zurückliegenden Jahr einen lieben Menschen verloren haben, werden an diesen Sonntagen noch einmal einen besonders tiefen Schmerz empfinden. Der Gang zum Friedhof fällt ihnen schwer und wieder nach Hause zurückgekehrt, spüren sie die Leere und Einsamkeit in sich. Das kann ihnen niemand abnehmen. Denn auch wenn wir ganz fest auf Jesus vertrauen, überfällt uns manchmal die Trauer, weil wir unsere Lieben nicht mehr um uns haben. Aber es gibt einen Trost. Denn der Tod steht durch die Auferstehung Jesu nicht mehr. Denn hinter dem Tod steht durch die Auferstehung Jesu nicht mehr ein Punkt, nicht mehr ein Schlussstrich, sondern ein anderes Vorzeichen. Ein Vorzeichen, das uns guttun will. Ein Doppelpunkt. Die meisten Menschen in unserem Land denken, mit dem Tod ist alles zu Ende. Der Tod ist sinnlos. Er ist für sie wie ein schwarzes Loch für den Weltraum. Eine geheimnisvolle, unerklärliche, alles verzehrende Macht, die man mit allen Mitteln zu umgehen hat. Deswegen tun sie auch alles, was sie können, um zu leben und niemals zu sterben. Gott jedoch sagt, dass wir sterben müssen, um zu leben. Wir haben davon gerade aus der Bibel gehört. Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird ein vom Geist Gottes neu geschaffener Leib. Wir säen also für den Himmel. Und Paulus erklärt uns diesen Doppelpunkt hinter dem Tod, indem er auf ein Beispiel aus der Natur zurückgreift. Nehmen wir an, du hast in deinem Garten Samen gesät. Dann setzt du dich ja auch nicht hin und weinst. Du bist eher gespannt, denn du weißt, dass der Same, nachdem der stirbt, eine wunderbare Pflanze hervorbringen wird. Genauso ist es, sagt Paulus, wenn ein Christ stirbt. Es ist kein Anlass zu verzweifeln. Es ist ein Anlass, vertrauensvoll zu warten. Denn was wir für die größte Tragödie halten, das hält Gott für einen großen Triumph. Er hat auch unsere Namen im Buch des Lebens aufgeschrieben, damit sie für immer bleiben. Unsere Identität wurde dort verewigt, damit sie den Tod überlebt. Und wenn unsere Zeit gekommen ist, dann ruft uns unser Schöpfer neu ins Leben. Vor 3 Wochen habe ich den Bestseller »Blick in die Ewigkeit« von Dr. Eben Alexander gelesen. Er ist kein frommer Mann gewesen, aber eine Nahtoderfahrung hat ihn total verändert. Oft wird argumentiert, dass uns unser Gehirn bei Nahtoderfahrungen einen Streich spielt. Die Nervenzellen drehen irgendwie durch und gaukeln uns vielleicht etwas von einer wunderbaren Zukunft vor. Dr. Eben Alexander war Neurochirurg und kannte sich mit Gehirn sehr gut aus. Und sein Gehirn wurde durch eine Krankheit so sehr geschädigt, dass da nichts mehr vorgespielt werden konnte. Es war völlig tot. Und trotzdem sah er in diesen Tagen ein Stück von der Ewigkeit. Denn unser Leben besteht eben mehr als unser Gehirn, Verstand oder unser Herz. Dr. Alexander spricht von seinem Bewusstsein, das weiterlebte und das er in diesen Tagen ganz besonders spürte. Wir nennen es vielleicht unsere Seele oder unseren Geist. Andere nennen es unsere Identität. Wenn sie zusammen mit unserem Körper in die Erde gelegt wird, dann zerfällt wie bei einem Samenkorn die äußere Hülle. Aber der Same bleibt und er wartet auf seine Zeit, um neu zu keimen. Und genauso wie aus einem begrabenen Samenkorn neues Leben keimt, so wächst aus unserer Identität bei Gott eines Tages ein neuer Körper heran. Jesus sagte selbst über seinen Tod, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben, ein einzelnes Samenkorn. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen, eine reiche Ernte neuen Lebens. Ein Junge ging in die 1. Klasse und im Unterricht nahmen sie Pflanzen durch. Da starb einer seiner Verwandten und die Familie ging zur Beerdigung. Als sie ein paar Tage später noch einmal das Grab besuchten, stellte der Junge eine Verbindung zwischen beiden Ereignissen her. Er sagte, Mama, säen dort etwa die Menschen? Ich glaube, dem Apostel Paulus hätte dieser Satz gefallen. Denn in der Tat möchte Paulus, dass wir unsere Einstellung zu Friedhöfen und Beerdigungen verändern. Der Gottesdienst am Grab ist keine Leichenfeier, er ist eine Aussaat. Das Grab ist kein Loch in der Erde, sondern eine fruchtbare Ackerfurche. Der Friedhof ist nicht nur eine letzte Ruhestätte, sondern er ist ein Ort der Umwandlung für die, die an Jesus geglaubt haben. Aber wie soll das geschehen? Und was, lieber Paulus, soll bitte aus einem toten Körper entstehen können? Wohin verändern wir uns? Darum erstens, wir säen für den Himmel, damit unsere Körper völlig verwandelt werden. Auch hier hilft uns ein Vergleich weiter. Paulus schreibt, das, was ihr in die Erde legt, ist ja nicht die Pflanze, die wachsen wird, sondern es ist ein Same, ein bloßes Weizenkorn oder was ihr auch immer pflanzt. Das bedeutet, wir können uns den neuen Körper nicht vorstellen, wenn wir immer nur den alten Körper uns anschauen. Denn es besteht überhaupt keine Ähnlichkeit zwischen dem Samenkorn und der Pflanze. Wenn du zum Beispiel einen Tomatensamen anschaust, dann wirst du nie erraten, wie eine Tomate aussieht. Und genauso unterscheidet sich auch der tote Leib, den wir begraben, von dem Körper, den wir einmal bekommen werden. Die Pracht unseres neuen Körpers wird einfach fantastisch sein. Nur leider können wir uns das kaum vorstellen, weil wir immer nur die Samenkörner sehen. Doch Paulus scheint geahnt zu haben, dass wir auf unsere jetzigen Körper total fixiert sind. Darum gibt er uns einige Hinweise, wie der neue Körper sich verändern wird. Paulus umreißt drei Arten, in denen Gott unseren Körpern umgestalten wird. Erstens, von Vergänglichkeit in Unvergänglichkeit. Genauso verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Das Leben, das hier auf der Erde gesät wird, ist vergänglich. Aber das Leben, zu dem wir auferweckt werden, ist unvergänglich. Auf der Erde ist alles durch die Zeit begrenzt. Alles beginnt und endet einmal. Und es schmerzt, wenn wir sehen, wie das Leben unserer Lieben zu Ende geht. Die Jahre zehren an uns und schließlich fangen wir an, immer mehr zu vergessen. Unser Körper und unser Verstand versagen ihre Dienste. Wie wunderbar klingt da das Wort unvergänglich. Unser Herr verspricht uns, dass im Himmel nichts mehr vergehen wird. Unser Körper und Geist halten ewig. Die schönsten Augenblicke bleiben und vergehen nie mehr. Das Zweite, von Armseligkeit in Herrlichkeit. Das Leben, das hier gesät wird, ist armselig, aber das Leben, zu dem wir auferweckt werden, ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Viele Dinge drücken unser Leben auf dieser Erde nieder. Leid und Krankheit, Versuchung und Sünde, Hunger und Durst, Unsicherheit und Angst, die Liste ist lang. Aber die gute Nachricht ist, dass es all diese Dinge im Himmel nicht mehr geben wird. Der Satan, der alte Miesmacher, ist endlich vernichtet. Unser Herz kann wirklich glücklich sein. All unsere Wünsche und Sehnsüchte sind erfüllt. An unserer Freude fehlt nichts mehr. Ist das nicht herrlich? Und drittens, von Schwachheit in Kraft. Das Leben, das hier gesät wird, ist schwach. Aber das Leben, zu dem wir auferweckt werden, ist voller Kraft. Um es einmal klar zu sagen, mein Vater wird doch in der neuen Welt Gottes nicht mit seinem alten, schwachen Körper zu sehen sein. Oder andere von uns, die durch innere Verletzungen oder Traumata verbeult und krank wurden, die werden doch nicht mit diesen Beulen in Gottes neue Welt hineingehen. Nein, es wird ihnen ein neuer, starker Körper geschenkt. Vielleicht bist du noch jung und dein Körper ist athletisch und gut in Form und du weißt jetzt gar nicht so genau, was du mit dieser Predigt anfangen kannst, dann wünsche ich dir, dass du einfach merkst, dass dein Körper bei Gott wichtig genommen wird. Und vielleicht freust du dich darauf, dass dein Körper im Himmel noch fitter sein wird. Aber denk doch auch mal an die vielen Menschen um dich herum, die alt geworden sind und krank, denen es nicht so gut geht wie dir. Julius Schniewind ist einer von ihnen. Er war ein geachteter Theologe in Europa. In den letzten Wochen seines Lebens kämpfte er mit einer schmerzhaften Nierenerkrankung. Sein Biograf berichtet, dass der Professor eines Abends, nachdem er eine Bibelstunde geleitet hatte, seinen Mantel anzog, um nach Hause zu gehen, da ließ ihn ein heftiger Schmerz in die Seite laut aufstöhnen. Gebeugt und unter Tränen stieß er den griechischen Satz aus Soma Taipenoseos. Julius Schniewind zitierte damit Worte von Paulus im Originalton. Denn Paulus sagt tatsächlich, unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus der Herr lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln. Nun murmeln die meisten von uns vermutlich keine griechischen Sätze vor sich hin. Aber was es bedeutet, in einem schwachen, vergänglichen Körper zu wohnen, das wissen die allermeisten. Einige von uns wissen es nur allzu gut. Sie haben im vergangenen Jahr liebe Menschen verloren, weil ihre Körper zu schwach und zu krank waren, um in dieser Welt weiter zu bestehen. Andere leiden selbst unter Krankheit und Schwäche und wissen kaum noch, wie sie den Tag überstehen sollen. Und wie viele von uns sind einfach nur müde, weil ihre Körper erschöpft sind. Die Muskeln sind kraftlos, die Gedanken sind leer. Dann verstehst du sicher, warum Paulus unseren Körper mehr mit einem Zelt vergleicht als mit einem Haus. Er sagt, wenn das Zelt, in dem wir jetzt leben, nämlich unser Körper, abgebrochen wird, dann hat Gott eine andere Umhüllung für uns bereit. Ein Haus, das nicht von Menschen gebaut ist und das in Ewigkeit bestehen bleibt. Früher, da war deine Hütte vielleicht mal kräftig und robust, aber die Jahre sind dahingegangen, Stürme haben in deinem Leben gewütet, durch Kälte und Wind ist deine Hütte nun nicht mehr so stark wie früher. Vielleicht war dein Körper auch noch nie wirklich stark. Deine Sehkraft hat nie die 100% gesehen, dein Gehör ließ immer etwas zu wünschen übrig, dein Gang war nie fest und dein Herz nie belastungsfähig. Rollstühle, Arztbesuche, Krankenhauszimmer, Nadeln und Stethoskope, du wärst glücklich, wenn du für den Rest deines Lebens nichts mehr davon sehen müsstest. Ja, du würdest alles für einen einzigen Tag mit einem starken, gesunden Körper geben. Wenn das auf dich zutrifft, dann lass Jesus doch in diesem Gottesdienst zu deinem Herzen reden. Er leidet mit dir mit und er möchte dich gerne ermutigen mit den Worten, die er Paulus damals einst in den Mund legte. Ich werde deinen schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er meinem herrlichen Körper entspricht. Ich werde deinen schwachen und zerbrechlichen Körper verwandeln, damit er dem Körper Jesu entspricht. So wie Gott eine Eiche aus einer Eichel und eine Tulpe aus einer Blumenzwiebel machen kann, so macht er aus deinem alten und zerbrechlichen Körper einen neuen. Er schafft für dich einen Körper ohne Vergänglichkeit, Armseligkeit und Schwachheit. Einen Körper wie der Körper, den Jesus hat. Diese Zusage hat Joni Eriksson Tada dazu gebracht, ihr Leben nach einem Tauchunfall nicht wegzuwerfen. Mit 14 Jahren brach sie sich das Genick und ist seitdem an den Rollstuhl gefesselt. Sie weiß mehr als die meisten von uns, was es bedeutet, in einem schwachen Körper zu wohnen. Gleichzeitig weiß sie aber auch mehr als die meisten Menschen um die Hoffnung auf den auferstandenen Körper. Hören wir einmal hinein, was sie dazu schreibt. Irgendwo in meinem zerbrochenen, gelähmten Körper ist der Same dessen, was ich einmal werde. Die Lähmung macht das, was ich einmal werde, umso großartiger, wenn man die verkümmerten, nutzlosen Beine den herrlichen, auferstandenen Beinen gegenüberstellt. Wenn es im Himmel einen Spiegel gibt, dann bin ich davon überzeugt, dass das, was ich sehe, unverkennbar Joni sein wird, wenngleich eine viel bessere, strahlendere Joni. Sie wird so viel besser sein, dass der Vergleich sich nicht lohnt, denn ich werde Jesus ähnlich sein, dem Mann aus dem Himmel. Darum zweitens, wir säen für den Himmel, damit wir einmal wie Jesus werden. Wenn wir eine kurze Vorschau auf unseren zukünftigen neuen Körper im Himmel erhalten wollen, dann müssen wir uns Jesus, den auferstandenen Herrn, ansehen. Die Bibel berichtet uns, dass Jesus nach seiner Auferstehung 40 Tage lang mit seinen Jüngern zusammen war. Und dabei erschien er ihnen nicht als Geist. Nein, Jesus hatte einen berührbaren, sichtbaren Körper. Wenn du das nicht glauben kannst, dann frag doch mal Thomas, wie das war. Der Jünger Thomas sagte, er würde nicht an die Auferstehung glauben, bis er die Wunden von den Nägeln in Jesu Händen gesehen habe. Und was tat Jesus? Er erscheint Thomas und sagt: Thomas, leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände mal ganz genau an. Leg deine Hand doch in die Wunde an meiner Seite und sei bitte nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Jesus kam nicht als Geist zu seinen Jüngern, er kam in einem Körper. Einem Körper, der wesentlich mit dem Körper, den er ursprünglich besaß, im Zusammenhang stand. Ja, Jesus hatte einen Körper, der wahrscheinlich auch aus Fleisch und Knochen bestand. Und deswegen sagte er zu seinen Jüngern: Vergewissert euch, dass ich wirklich kein Geist bin. Denn ein Geist hat keinen Körper und ich habe einen, wie ihr seht. Jesu auferstandener Körper war wirklich echt. Echt genug, um auf der Straße nach Emmaus mit den Jüngern spazieren zu gehen. Echt genug, um in der Gestalt eines Gärtners zu erscheinen. Echt genug, um mit den Jüngern am See Tiberias zu frühstücken. Gleichzeitig war dieser Körper aber kein Klon seines irdischen Körpers, keine Kopie. Markus berichtet uns, dass Jesus sich in veränderter Gestalt seinen Jüngern zeigte. Jesus war also derselbe, aber doch ganz anders. So ist das zu erklären, dass Maria Magdalena ihn erst nicht erkannte und für den Gärtner hielt. Auch die Emmaus-Jünger kannten Jesus nicht am Aussehen, sondern an seinen Worten und wie er das Abendmahl mit ihnen feierte. Und die Jünger am See mussten schon zweimal hinschauen, um zu registrieren, dass ihr Herr am Ufer auf sie wartete. Außerdem hatte der neue Körper von Jesus auch veränderte Fähigkeiten. Obwohl Jesus Thomas aufforderte, seinen Körper zu berühren, trat er in die Gegenwart seiner Jünger durch eine geschlossene Tür in den Raum. Das zeigt doch, dass der Auferstehungsleib Jesu ganz anders war als jeder Körper, den die Welt je gesehen hat. Und auch wir werden einmal völlig anders sein als alles, was wir bisher auf diesem Planeten gesehen haben. Das wirft natürlich auch ein paar Fragen auf. Werden wir so anders aussehen, dass wir uns im Himmel nicht mehr sofort wiedererkennen? Vielleicht ist das tatsächlich so und wir benötigen am Anfang ein paar Namensschilder. Werden wir auch wie Jesus durch Wände gehen können? Ich vermute ganz sicher. Aber wahrscheinlich können wir noch viel mehr als das. Oder werden wir noch die Narben unseres Lebens an unserem Körper tragen? Narben des Leidens, Zeichen des Krieges, Entstellungen durch Krankheit, Verletzungen durch Gewalt, bleiben die auf unserem Körper? Jesus hat seine Narben ja auch mindestens 40 Tage lang behalten. Werden wir unsere auch behalten? Wir können dazu nur Vermutungen anstellen, aber ich glaube nicht, dass wir sie behalten werden. Denn Petrus sagt: Durch Jesu Wunden sind wir alle geheilt. Das Opfer Jesu schließt all unser Leiden, unsere Verletzungen und Krankheiten mit ein. Ja, im Himmel wird es nur noch eine einzige Wunde geben, die es wert ist, im Gedächtnis behalten zu werden. Und das ist die Wunde Jesu. Unsere Wunden wird es nicht mehr geben. Und wenn du jetzt Sehnsucht nach dem Himmel bekommen hast und dich auf ihn freust, so wie ich, dann solltest du eines nicht vergessen. Dass wir nämlich schon heute für den Himmel säen, damit wir dieses wunderbare Ziel nicht verpassen. Wenn Gott nicht nur an unserer Seele interessiert ist, dann sollten wir wie er auch auf unseren Körper achten. Er sieht uns immer als Einheit von Seele, Körper und Geist. Gott hat Hochachtung vor deinem Körper. Darum solltest du deinen Körper schätzen. Achte ihn. Er ist schließlich der Tempel des Heiligen Geistes. Sei sorgsam darauf bedacht, wie du ihn ernährst und gebrauchst. Du willst sicher nicht, dass jemand dein Heim ruiniert. Genauso will Gott nicht, dass jemand seine Wohnung, nämlich deinen Körper, kaputt macht. Aber wenn es denn doch eines Tages dich zwickt und zwackt, wenn dir dein Körper wehtut und dich plagt, dann halte dich an Jesu Zusagen fest. Er verspricht, dass dein Schmerz nicht ewig fortbestehen wird, sondern dass Jesus etwas ganz Neues aus dir schafft. Wirst du von Arthritis oder Rheuma in den Gelenken geplagt? Dann glaub daran, dass das im Himmel ein für alle Mal vorbei sein wird. Dein neuer Körper kennt das nicht. Hast du ein schwaches Herz? Dann vertrau darauf, dass es im Himmel stark sein wird. Dein Herz wird ewig schlagen. Hat Krebs deinen Organismus zerstört? Dann freu dich darauf, dass es im Himmel keinen Krebs mehr geben wird. Die Krankheiten sind dort für immer vorbei. Oder sind deine Gedanken wirr? Lässt dein Gedächtnis dich manchmal im Stich? Dann stütz dich darauf, dass dein neuer Körper eine ganz neue Geisteskraft erhalten wird. Und wenn du dich dem Tod schon sehr nah fühlst oder um einen deiner Lieben trauerst, dann tröste dich damit, dass wir als Christen unsere Körper in Hoffnung sehen. Wenn Christus nicht vorher wiederkommt, wird dein Körper wie ein Samenkorn in ein Erdgrab hineingelegt werden. Eine Zeit lang wird dann deine Seele bei Gott sein, während dein Körper im Grab liegt. Aber das in die Erde begrabene Samenkorn wird sich im Himmel wunderbar entfalten. Deine Seele und dein Körper werden wieder vereinigt. Und dann wirst du wie Jesus sein. Das ist das Ziel. Amen.